sondern da vor allem um Sozialarbeit, eine sozialarbeiterische Grundberatung bei Therapiestart. Darüber wird Frau Dominika Manke sprechen. Wir haben uns gestern kennengelernt. Wir haben entdeckt, wir kommen beide aus Innsbruck. Ja. Diplomierte Sozialarbeiterin, tätig an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Innsbruck und Mitarbeiterin in der Tiroler Hospizgemeinschaft. Die Haupttätigkeit besteht in der Unterstützung von Patienten und Angehörigen in sozialen Fragen, eben an der Universitätsfrauenklinik im Zusammenhang mit der Krebserkrankung und mit dem Krankenhausaufenthalt. Willkommen hier bei uns und ja, wir sind schon sehr gespannt, was Sie uns erzählen werden.
Danke. Ja, grüß Gott, ich darf Ihnen heute etwas über unsere sozialarbeiterische Grundberatung bei Therapiestart erzählen. Unsere Patientinnen kommen mit einem Rucksack ihres Lebens bei uns an und wir versuchen sie dort abzuholen, wo sie stehen. Sie tragen manchmal schwer. Sie sehen hier, wie ich normalerweise mit meinen Kindern nach Hause komme, links und rechts, so verstehe ich Sozialarbeit. Sozialarbeit entlastet. Ich hoffe, dass ich im Beruf erfolgreicher bin als in meiner Erziehung. Sozialarbeit hat natürlich verschiedene Theorien. Ich möchte jetzt hier auf meine ganz persönlichen Prinzipien eingehen in der Sozialarbeit. Sozialarbeit muss immer niedrigschwellig sein. Ich komme ursprünglich aus der Wohnungslosenarbeit, wo man das ganz anders versteht, aber ich finde auch, klinische Sozialarbeit muss sehr niedrigschwellig sein. Das heißt, der Zugang muss sehr einfach sein und über alle möglichen Wege führen. Zum Beispiel bei der Zuweisung. Keine schriftliche Zuweisung. Uns kann wirklich jeder rufen, ob das die Stationsgehilfin ist, die Patientin selber, die Mitpatientin, natürlich hauptsächlich Arzt und Pflege. Sozialarbeit muss vereinfachend sein. Nicht banalisierend, aber vereinfachend im Alltag für die Patientinnen. Es geht nicht darum, Patientinnen zur Selbsthilfe zu bringen, sondern wir nehmen Patientinnen einfach verschiedene Dinge ab, um es unkompliziert für sie zu machen. Sozialarbeit muss auch verbindend sein. Die An- und Zugehörigen müssen einfach mitbehandelt werden, mitberaten werden bei uns. Aber auch verbindend innerhalb der Klinik. Die Sozialarbeit ist vom Wesen her einfach interessiert an allen möglichen Berufsgruppen innerhalb der Klinik und muss dort eine Rolle einnehmen, um alle Interessen auf den Punkt zu bringen. Lebensweltorientiertheit heißt, ich als Sozialarbeiterin muss wissen, was heißt eine Chemotherapie, was kommt auf die Patientin zu. Sie muss mir nicht kompliziert erklären, was der Arzt gesagt hat, ich sollte einfach Vorwissen besitzen. Das ist auch der Grund, warum wir Sozialarbeiterinnen immer an den einzelnen Kliniken verortet sind, weil es einfach jede Klinik seine Spezialgebiete hat. Interdisziplinär, das ist natürlich in der Klinik das Um und Auf, und ich weiß, dass viele Probleme damit in Verbindung stehen, aber das ist der Teil, der mir besonders Spaß gemacht hat immer. Klientenzentriert ist natürlich auch klar. Mein Arbeitgeber sind die Tirol-Kliniken, aber mein Auftraggeber ist ganz klar meine Patientin vor mir. Ich darf ganz kurz die Gynäkologie Innsbruck in Zahlen vorstellen, um Ihnen eine Dimension zu geben, wo ich arbeite. Es gibt 111 Betten, davon sind in der Regel 39 onkologisch besetzt. Im Jahr 2016 wurden ca. 400 Primärkarzinome in unserer Klinik behandelt. Die gesamte Klinik wird von 40 Stunden Sozialarbeit abgedeckt. Das sind meine Kollegin Petra Hillebrand und ich. Ich arbeite 14 Stunden an der Gynäkologie und 5 Stunden Palliativ-Konsiliardienst, der seit dem Herbst 2016 eingeführt wurde und vor allem noch im Aufbau begriffen ist. 2016 haben wir 360 verschiedene onkologische Patientinnen getroffen. Das ist natürlich nicht deckungsgleich mit den 400 Primärkarzinomen, da wir viele Patientinnen über Jahre hinweg behandeln und beraten. Zur Dimension ganz grundsätzlich, also wir sind natürlich nicht nur in der Onkologie tätig, sondern auch in der Geburtshilfe. Wir haben im Jahr 2016 insgesamt 780 verschiedene Patientinnen getroffen. Das erklärt sich also das war ein besonderes Jahr, einfach durch diese katastrophalen Unterbringungszustände von Asylwerberinnen. Im Jahr 2016 waren wir in der Geburtshilfe in diesem Teil sehr massiv gefordert. Die Grundberatung bei onkologischen Patientinnen. Warum machen wir eine Grundberatung? Eine Grundberatung finden wir, dass jede Patientin braucht, weil viele Probleme einfach mit der Erkrankung im Zusammenhang stehen, aber viele, vor allem soziale Probleme, auch schon vorher bestehen. Die Grundberatung richtet sich an Patientinnen, die eine Chemotherapie oder Radiochemotherapie an unserer Klinik beginnen. Sie findet im Rahmen des stationären Aufenthaltes zur ersten Chemotherapie statt. Das sind in der Regel 2 bis 3 Tage, wo die Patientin an unserer Klinik stationär aufgenommen ist, zwar viele Termine hat, wie Bordercut-Einbau, verschiedene Abklärungsuntersuchungen, aber es ist ein gutes Zeitfenster, wo wir normalerweise die Patientin auch am Bett antreffen. Sollte das nicht stattfinden, sind wir auch durchaus kreativ und rufen Patientinnen an via E-Mail, Kontakt oder wir treffen uns einfach beim zweiten Aufenthalt mit ihr, unter Umständen dann auf der Tagesklinik. Die Überweisung, wie gesagt, ist sehr offen, also es kann uns jeder zuweisen bei Problemen. Bei der Grundberatung ist das Setting relativ klar, es ist die Aufnahme zur ersten Chemotherapie. Das läuft normalerweise über die Brustteambesprechung, die immer am Montag stattfindet, wo der Wochenplan gemacht wird, welche Patientin aufgenommen wird. Das heißt, wir wissen dann schon, wer im Laufe der Woche kommt. Bei den anderen onkologischen Patientinnen funktioniert das über eine Stationsübergabe. Also wir gehen in der Früh einfach auf die Station und fragen, welche Patientinnen zur ersten Chemotherapie aufgenommen werden. Natürlich auch die anderen, aber in Bezug auf die Grundberatung. Die Grundberatung ist auch Sozialanamnese. Sie dürfen sich diese Sozialanamnese aber bitte nicht vorstellen wie das strukturierte Abfragen beim Pflegeassessment, das ja viele von Ihnen kennen, sondern das ist etwas, was einfach aus der eine Grundbedingung ist, um die Patientin gut zu informieren, weil nur relevante Informationen sollte ich der Patientin geben. Also zum Beispiel einer Pensionistin brauche ich nichts über das Krankengeld erzählen, weil eine Pensionistin wird es einfach nicht bekommen. Deswegen ist die Grundberatung eben auch Information, die möglichst zielgerichtet ist. Die Grundberatung sollte deswegen ein gutes Setting haben und gut funktionieren, weil es der Beginn eines Prozesses ist. Es ist der Beginn einer Beziehung. Und nicht selten ist es so, dass Patientinnen über viele Monate, manchmal Jahre und teilweise bis zu ihrem Tod dann in Beziehung zu uns stehen. Und Grundberatung ist auch Intervention. Das heißt, wenn bei der Grundberatung klar ist, dass es ein Problem gibt, dann sollte ich es lösen. Als Beispiel darf ich bringen, ich hatte vor circa 3 Monaten eine Patientin, die hat eine Unterleibsoperation gehabt und es war klar, dass sie dann wieder aufgenommen wird zur Chemotherapie. Die Station, mit der ich natürlich sehr in Kontakt stehe, hat gesagt, schau da mal hin, irgendwas ist da komisch. Ich bin dann zur Patientin gegangen und das Pflegepersonal hat natürlich recht gehabt. Die Patientin hat mir dann gesagt, sie wohnt in einer Messi-Wohnung. Klar ist gewesen, die Patientin kann weder jetzt direkt nach der Operation nach Hause, noch kann sie eine laufende Chemotherapie haben in einer Messi-Wohnung. Es war einfach Schimmelbefall, es war nicht klar, ob Schädlingsbefall in der Wohnung ist. Es war auf jeden Fall klar, es geht so nicht. Gott sei Dank war es keine typische Messi-Patientin. Das wäre nicht so einfach lösbar gewesen, sondern die Patientin hat schon Geld gespart gehabt, weil ihr klar war, dass sie dieses Problem lösen muss. Und wir haben es dann so gemacht, dass eine Angehörige sie nach Hause begleitet hat, die Dokumente, die sie unbedingt behalten musste und Dinge, die sie sonst noch behalten wollte, hat sie dann aus der Wohnung herausgeholt und sie wurde dann wieder aufgenommen. Unsere Stationsärztin hat dann mit Natas, da gibt es eine Onko-Reha-Station, ausgemacht, dass sie zwischen der ersten und der zweiten Chemotherapie dort sein kann. Und es ist tatsächlich gelungen, diese Wohnung in diesem Zeitfenster von 4 Wochen einfach zu sanieren. die Inhalte der Information, die wir Patientinnen bei der Grundberatung geben. Da ist es ganz wichtig, einen guten Opener zu haben, weil auch die Sozialarbeit kennt das. Ich brauche keine Sozialarbeit. Ich bin ja kein Sozialfall. Also Patienten werden auch grundsätzlich nicht gefragt, ob wir kommen sollen. Wir kommen einfach. Der Opener ist meistens die Fahrten zur Strahlen- oder Chemotherapie. Fahren muss jeder. Das ist nichts Stigmatisierendes, sondern etwas ganz Praktisches, was die Leute schon ein bisschen ködert. Sie wissen, normalerweise sind die Fahrten zur Strahlen- und Chemotherapie gratis. Das gilt aber nicht für alle Patientinnen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir wirklich fallspezifisch dann abklären, welche Kosten wirklich übernommen werden. Nur ein Beispiel, die Krankenkasse der Bauern übernimmt zwar die Kosten, aber es bleibt ein 10%iger Selbstbehalt. Und die Information, die wir dann gleich mitliefern, ist, wo sie diesen Selbstbehalt auch wieder refundiert bekommen können. Zwar einkommensabhängig, aber doch. Patientinnen haben grundsätzlich, wenn sie eine onkologische Erkrankung haben, die Möglichkeit, einen Behindertenpass zu beantragen. Der hat steuerliche Vorteile. Es ist zwar ganz schwierig, das Wort Behinderung in den Mund zu nehmen bei Patientinnen, aber wenn man ihnen erklärt, dass sie dadurch einfach einen erhöhten Steuerfreibetrag haben, sind Patientinnen ganz froh. Die Museumsbesuche und billigeren öffentlichen Verkehrsmittelnutzungen, die sind den Patienten meistens eher egal. Der Feststellungsantrag ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt in der Grundberatung, weil er das Kündigungsrecht ändert. Patientinnen, also Arbeitnehmerinnen, die schon seit 4 Jahren oder über 4 Jahre im selben Betrieb arbeiten, fallen unter einen besonderen Kündigungsschutz. In Österreich kann man auch während der Erkrankung problemlos gekündigt werden. Das wissen viele nicht, aber das ist so. Und manchmal macht es total einen Sinn, diesen Antrag auf Feststellung gleichzustellen, weil dadurch einfach der Arbeitsplatz abgesichert ist. Er ermöglicht auch schlussendlich dann für die Betriebe Förderungen zu beantragen. Das heißt, es gibt ganz viele Arbeitgeber, vor allem kleinere Arbeitgeber, die ihre Patientinnen sehr wohl behalten, weil sie im Familienkreis zum Beispiel selbst irgendwann einmal betroffen waren. Die wollen gar nicht kündigen. Und trotzdem hat der Feststellungsantrag dann oft einen Sinn, weil sie zum Beispiel bei den Entgeltfortzahlungen vom Sozialministerium unterstützt werden. Alles Sozialversicherungsrelevantes sprechen wir natürlich an. Da kommt eben zum Tragen, dass es gleichzeitig eine Sozialanamnese ist. Ich frage grundsätzlich nie nach der Höhe vom Einkommen. Erst dann, wenn es wirklich darum geht, auszurechnen, wenn Patientinnen fragen, habe ich Anspruch auf eine Rezeptgebührenbefreiung, dann informiere ich einmal grundsätzlich über die Höhe des Einkommens, dann auch, dass der Partner mitgerechnet wird und so weiter. Ganz wichtig ist dabei auch der Selbstbehalt für Versicherte bei der gewerblichen Wirtschaft. Da gibt es einen Selbstbehalt, von dem man sich einfach befreien lassen kann durch eine onkologische Erkrankung. Und das ist zwar genau dann am Therapiestart wichtig, weil wenn Sie dann alles schon umsonst bezahlt haben, kriegen Sie es einfach auch trotzdem nicht mehr retour. Alles Einkommensrelevante, das heißt, ganz viele wissen nicht, wie das Krankengeld berechnet wird. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen da herinnen mit 60% Ihres Einkommens auskommen würden für die nächsten Monate. Ich komme es nicht. Und ich glaube, das trifft auf ganz viele Patientinnen zu. Und da geht es wirklich darum, Patientinnen zu informieren, was für Möglichkeiten sie haben, diese Verluste auch auszugleichen. Wir sagen das auch ungefragt dazu, um auch diese Stigmatisierung nicht zu machen des Sozialfalles, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt Fonds bei Pensionsversicherungsanstalt, dann bei allen Krankenkassen. Es gibt einfach die Krebshilfe, wo man zum Beispiel Brückenkosten einfach einreichen kann. Das ist eine Information, die wir einfach schon mitgeben. Es passiert dann schon, dass Patientinnen genauer nachfragen, aber das ist auch oft erst später dann der Fall. Ein anderer zentraler Punkt ist das Pflegegeld. Das Pflegegeld war vielleicht einer der Mitgründe, warum die Grundberatung überhaupt bei uns gemacht worden ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Patientinnen sich einfach nicht melden, wenn sie ein Problem haben. Der Zugang über, ähnlich wie Konsiliar, also konsiliarisch zur Sozialarbeit war immer gegeben. Aber Patientinnen rufen nicht an, wenn sie Fragen haben, weil sie uns nicht kennen. Und das Pflegegeld war so, wo wir ganz oft die Erfahrung gemacht haben, wir da fragen so spät, wenn Patientinnen massiv unter den Nebenwirkungen leiden und einfach nicht zurechtkommen und dann einfach über Monate hinweg im Prinzip den Anspruch auf Pflegegeld verloren haben. Es ist zwar nicht ideal, einer Patientin, die sich noch gesund fühlt, über das Pflegegeld zu erzählen, aber wir versuchen das natürlich schon zu erklären, dass die meisten das auch nicht brauchen. Am Anfang der Therapie würde das sonst Angst machen. Das System des Pflegegeldes, grundsätzlich nehme ich an, kennen die meisten. Es ist so, dass man bei der Pensionsversicherungsanstalt im Normalfall einen Antrag einbringt, ein Gutachter kommt und dann beurteilt, wie viele Stunden Pflege und Betreuung man im Monat braucht. Zum Beispiel bei 65 Stunden Pflege und Betreuung, die man nachgewiesenerweise braucht, ist es Pflegestufe 1, das sind 154 Euro im Monat. Ein ganz, ganz zentraler Punkt auch in der Grundberatung sind die Versorgungspflichten. Wir fühlen uns grundsätzlich auch zuständig für die An- und Zugehörigen. Ob das der Schwiegervater ist, den man zu Hause betreut, ob das die Mutter ist, der man einkaufen geht und vor allem die Kinder. Also wir versuchen wirklich auch Pflegegeldanträge für An- und Zugehörige zu machen und auch Pflegeplätze zum Teil zu organisieren, zumindest die Familie anzuleiten, wie sie da weiterkommt. Das mit den Kindern ist ein ganz großer Punkt, wo wir leider viel zu wenig Angebot setzen können. Es ist in Tirol leider so, dass die klassische Familienhilfe sehr im Rückzug begriffen ist. Die klassische Familienhilfe sind wirklich die, die nach Hause kommen, den Haushalt machen, die Kinder vom Kindergarten abholen, Mittagessen machen, mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Also genau das, was Chemotherapie-Patientinnen brauchen. Das ist kaum mehr vorhanden. Es sind wirklich einzelne Gemeinden, die das noch anbieten. Das, was wir trotzdem versuchen, ist das einfach abzufragen und zu suchen nach Möglichkeiten, ob das jetzt freiwilligen Börsen sind und so weiter. Grundsätzlich ist es natürlich schon möglich, Familienhilfe zuzukaufen, auch in Gemeinden, wo es nicht direkt verortet ist, kostet aber in der Stunde 36 Euro. Diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, wissen, wie viele Stunden Betreuung ein Kind braucht. Also 36 Euro ist einfach nicht finanzierbar für keine Familie. Es ist so, dass dann oft das über Spendengelder, über die Gemeinde kann das dann subventionieren, da muss man der Gemeinde einfach das Einkommen offenlegen und die entscheiden dann per Gemeinderatsbeschluss, wie viel der Kosten sie übernehmen. Das ist für viele Familien eine Hürde, die sie nicht nehmen wollen. Gerade in Tirol sind sehr viele kleine Gemeinden, wo einfach das mit dem Datenschutz und mit der Anonymität einfach nicht gewahrt bleibt. Ja, also eine wirkliche Lösung haben wir nicht. Wir versuchen trotzdem, die Familien so gut es geht zu unterstützen und machen auch teilweise, wenn es darum geht, dass Kinder psychologische Unterstützung brauchen, habe ich jetzt vermehrt in der Vergangenheit gemacht, dass ich Gefährdungsmeldungen mache. Das heißt, dass das Kindeswohl eigentlich gefährdet ist. Also gerade wenn psychische Probleme der Mutter noch dazukommen, Alleinerzieherinnen, und da eigentlich oft so diese Pflege fast schon auch die Kinder machen, die dann in einer ganz furchtbaren Situation sind, ist es so, dass es dann weniger um diese Alltagsunterstützung geht, sondern mehr um einfach auch die psychologische Unterstützung der Kinder. Die ist ganz schwer organisierbar und finanzierbar, außer in der Kinder- und Jugendhilfe. Und die Kinder- und Jugendhilfe hat einfach die Möglichkeit, diese adäquaten Betreuungen dann auch zu finanzieren. Ist aber für die Mütter auch ein sehr großer Schritt, sich auf das einzulassen. Wer will schon das Jugendamt gern zu Hause haben? Wie die meisten Patientinnen werden sie das meiste, was ich gesagt habe, vergessen. Das ist ja gar nicht unbedingt das Entscheidende, dass die Patientinnen genau wissen, was ich gesagt habe. Wichtig ist eigentlich dieses Beziehungsangebot. Es sollte eine Grundberatung eine feine Plauderei sein, wo ich einfach mit diesem Menschen hinter der Patientin in Kontakt komme. Oft passiert es über über ganz tolle Fähigkeiten unsere Patientinnen haben. Sie glauben gar nicht, was man alles stricken, häkeln, nähen kann am Krankenhausbett. Da bin ich immer wieder beeindruckt. Jetzt haben wir sogar eine Patientin, die ein Buch innerhalb ihres Aufenthaltes gemalt und geschrieben hat für ihre Nichte. Und da geht es einfach darum, eine Beziehung zu schaffen, ein Vertrauen zu schaffen und die Patientin wahrhaftig einzuladen, sich mit jedem Problem zu melden. Es geht nicht um Abgrenzung, sondern es geht wirklich, komm, meld dich, wenn du ein Problem hast, und ich fühle mich wirklich zuständig und bin da. Und das ist die eigentliche Botschaft der Grundberatung und das ganz Entscheidende. Und wir haben gemerkt, dass Patientinnen sich wirklich nach 3-4 Monaten, oft nach einem halben Jahr, manchmal sogar nach einem Jahr melden. Da sind sie teilweise schon austherapiert und es geht um den beruflichen Wiedereintritt und dann fällt ihnen dieser Zettel in die Hand und sie melden sich einfach. Und das ist das Wesen der Grundberatung. Es ist ein bisschen kühn formuliert für die Sozialarbeit, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Sozialarbeit fester Bestandteil sein sollte von der Behandlung onkologischer Patientinnen. Und ich glaube auch, dass Sozialarbeit den Therapieerfolg sichert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Mantke, dass Sie mit uns Ihre beruflichen Erfahrungen geteilt haben und wir gelernt haben, wie wichtig Ihre Rolle ist auch, wie wichtig die Rolle von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen in der Betreuung auch unserer onkologischen Patientinnen und Patienten ist.
Danke.
Gibt es dazu Fragen an Frau Mantke? Eine Frage, die natürlich nahe liegt, ist, Sie sind ja dann, wenn Sie das machen, zum Beispiel sehr intensiv wahrscheinlich auch in das Entlassungsmanagement von Patientinnen eingebunden, gemeinsam mit der Pflege, weil da geht es ja dann in der Regel um die Frage, wie geht es dann zu Hause weiter, ja, genau. Und da gibt es ja viele Problemstellungen, ja, von, und dann gibt es, was Sie schon angedeutet haben, wirkliche Problemfälle für Sie. Nehmen wir mal zum Beispiel her, heute auch ein Thema Arbeitslosigkeit. Ja. Mhm. Was sind denn da für Lösungen möglich? Zum Beispiel Thema Arbeitslosigkeit. Ja.
Also grundsätzlich während der Therapie arbeitslos zu sein, ist gar kein Fehler. Also das nimmt einfach den Druck. Man fällt sowieso ins Krankengeld, also wenn man schon länger arbeitslos ist, bietet zum Beispiel dann auch der Feststellungsantrag eine Möglichkeit, wenn man als begünstigt Behinderter ist, einen Zugang zu finden in eine Schiene, wo man Unterstützung und Förderung auch für die Arbeitnehmer, die einen dann Arbeitgeber, die einen dann einstellen, zu kriegen. Und grundsätzlich ist es so, dass das meistens nicht, also am Therapieanfang nicht das Thema für Patientinnen ist. Das ist wirklich dann erst später. Und da, ich weiß nicht, inwieweit Sie das mitverfolgt haben, dass es diese Invaliditätspensionen für unter 50-Jährige ja nicht mehr gibt. Da stellen wir, aber das kommt meistens erst lang nach der Grundberatung. Das heißt, wenn man ausgesteuert ist, so hat man früher gesagt bei der Krankenkasse, nach 52 Wochen Krankenstand, dann muss man zwar möglichst 3 Monate vorher einen Antrag auf Mindestpension stellen, der wird aber abgelehnt und man bekommt dann Reha-Geld. Mit dem Reha-Geld wird auch sozusagen eine Möglichkeit eröffnet, auch zu planen, wie ich wieder einsteige. Aber das ist oft ein sehr langwieriger Prozess. Ja.
Da war noch eine Frage.
Ich habe eigentlich keine Frage, sondern eher eine Feststellung. Ich möchte mich sehr bedanken für diesen Vortrag, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass gerade wir als Ärzte oft übersehen, also wir sind so fokussiert auf das, dass wir die medizinische Betreuung unserer Patienten, Patientinnen durchführen können und dass die Termine einhalten und alles, dass wir manchmal auch übersehen, was das sozial, finanziell und auch beruflich für die Patienten heißt. Und deshalb glaube ich, dass das stimmt, was Sie sagen, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, um den Therapieerfolg auch zu sichern, dass diese Abfederung im sozialen und familiären Bereich funktioniert. Das möchte ich eigentlich bedanken und finde das eine ganz tolle Idee, dass das auch im Programm aufgenommen wurde.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Teilzeitkrankenstand, der ja ab Sommer kommen soll. Wie ist da die aktuelle Rechtslage? Wissen Sie da genaueres?
Nein, wir waren unlängst bei der Tiroler Gebietskrankenkasse zum Vernetzungsgespräch eingeladen, wir Sozialarbeiterinnen. Auch die haben noch nichts gewusst, wie das ganz genau funktioniert. Das ist allerdings wirklich etwas, was viele Patientinnen gern wollen. Also dieses Einsteigen wieder Vollzeit, wir warnen oft Patientinnen davor, zu früh wieder einzusteigen, weil dann nach 2, 3, 4 Monaten kommt dann oft zu dieser Durchhänger, dass ihnen eigentlich die Kraft ausgeht und raten ihnen eher zum längeren Krankenstand. Wie das ganz genau ausschaut, weiß ich nicht, aber es gibt grundsätzlich schon die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren über dieses Reha-Geld. Also das heißt, ich kann beim Reha-Geld dazu verdienen. Das ist zwar meistens so, dass das Arbeitsverhältnis dann schon aufgekündigt wurde, aber viele Arbeitgeber nehmen die Patientinnen dann gern wieder. Und man kann sozusagen Reha-Geld beziehen und gleichzeitig arbeiten und somit dann das Einkommen zu halten. Aber das sind wirklich dann ganz spezifische Geschichten, die wir wirklich mit den Patientinnen einfach genau anschauen müssen. Da weiß nämlich auch, also fürs Arbeitsrechtliche ist dann immer die Arbeiterkammer zuständig und also es ist sehr schwierig dann oft.
Es ist sehr spannend, weil gerade die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat ja schon publiziert, dass es ab 1. Juli gelten soll. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, was dann tatsächlich herauskommen wird.
Wir auch.
Da war ganz hinten noch, wollten Sie eine Frage stellen?
Jetzt hören Sie mich besser, das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz greift mit 1.7. Und es ist kein Teilzeitkrankenstand, die Leute werden nicht im Krankenstand sein, sie werden, wenn sie wollen und können, wieder eingegliedert werden können, wie die Kollegin gesagt hat. Kürzer, man weiß nicht, gehen die dann zweimal in der Woche arbeiten, den ganzen Tag und die restlichen Tage nicht oder 2 Stunden pro Tag und. Der Nachteil ist, also es hat Vorteile auf der einen Seite, aber der Nachteil ist, du kannst nur dann in diese Arbeit, die du gerade ausgeführt hast, vor dem Krankenstand wieder eintreten. Das heißt, wenn ich jetzt ein chirurgisch tätiger Arzt bin, müsste ich als chirurgisch tätiger Arzt wieder einsteigen und nicht jetzt zum Beispiel, wenn ich gleichzeitig Allgemeinmediziner bin, allgemeinmedizinische Tätigkeiten allein, weil ich es mit den Händen noch nicht so kann oder was auch immer, aber auch in anderen Berufen. Das ist sozusagen das, was die Leute dann sozusagen mitbringen müssen. Sie müssen fähig sein, nicht ganz so lange, aber doch in ihrem ursprünglichen Beruf zu arbeiten. Wie Sie schon sagen, das muss alles so richtig, das tritt zwar in Kraft, das ist in Österreich oft so, dass Gesetze in Kraft treten, aber dass man dann sich über die Koordination zwischen den einzelnen Berufsgruppen, sprich allen medizinischen Fächern, Sozialarbeit, Pflege und, es muss eine Awareness geschaffen werden dafür, sich erst im Klaren werden muss, dass jeder sozusagen dasselbe von dem Gesetz versteht, damit es auch umsetzbar wird. Aber das ist ab 1. Juli diesen Jahres. Es kommt in meinem Vortrag noch vor.
Vielleicht noch ein Aspekt, eine Frage. Wir wissen ja, dass Armut prognoserelevant ist für Patienten. In der Onkologie spielt das auch eine wesentliche Rolle. Was ist denn nach Ihrer Einschätzung oder gibt es dazu Zahlen in Ihrem Patientengut oder ganz allgemein, wie hoch der Anteil an Patientinnen ist oder Patienten, die wir als arm einstufen? Beziehungsweise passiert das auch, dass Patienten in die Armutsfalle tappen, wenn sie krank werden, was ja zum Beispiel in den USA ein durchaus gängiger Prozess ist, in den USA die häufigste Ursache, dass Patienten zum Beispiel in Einzelkonkurse kommen, schwierige finanzielle Situation, ist Krankheit in den USA. Nur wir haben ein anderes Sozialversicherungssystem natürlich, sind da viel besser gestellt. Gibt es dazu Zahlen?
Also Zahlen ist jetzt nicht unbedingt das, was dem Wesen der Sozialarbeit grundsätzlich entspricht, da sind wir leider als Berufsgruppe natürlich relativ schwach beim Forschen und Aufschreiben. Mhm. Ich würde sagen, natürlich verstärkt sich die Armut oft. Also es ist schon so etwas, wo wir einfach auch gefordert sind und wo ich merke, wir haben nicht wirklich genug Möglichkeit, das Armutsgefährdungspotenzial dem entgegenzuwirken. Also das ist schon ein Thema. Wobei das sozusagen das Unterste, das geht schon. Also man rettet die Familien jetzt, man bringt sie nicht in eine bessere Situation, aber man rettet schon irgendwie drüber. Also es gibt ganz, ganz viele, viele Töpfe, die man anschreiben kann, also auch Spendentöpfe, da sind wir auch durchaus kreativ. Und die Onkologie, das muss man auch sagen, ist natürlich etwas, das rührt auch an. Also da kriegt man leichter ein Geld, als wenn man für einen wohnungslosen Alkoholiker sucht. Ist so.
Also Sie schöpfen alle Möglichkeiten aus.
Aber natürlich.
Um den Menschen zu helfen. Okay, gut. Ich sehe jetzt keine Hand mehr oben. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt ganz pünktlich am Ende der Vormittagssitzung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre rege Mitarbeit, die Diskussionen. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen eine entspannende Mittagspause. Erholen Sie sich gut und wir setzen fort pünktlich 13:30 Uhr mit der ersten Nachmittagssitzung.